Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei unserem Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt. Grüne Schale, brauner Kern, das trifft nicht nur auf einen faulen Apfel zu, sondern auch auf einige Bewegungen, die sich ökologisch und unpolitisch geben, aber rechtsextreme Inhalte transportieren. Ein Beispiel dafür ist die Anastasia-Bewegung. Matthias Pöhlmann, Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche Bayern, beobachtet sie seit langem. Heute gibt er Ihnen, liebe Zuhörende, und mir, Niklas Wagner, Leiter des Katholischen Forums im Land Thüringen, Einblicke in diese Bewegung. Herzlich willkommen, Matthias.
Dankeschön, Niklas.
Grün und Braun, das sind ja politisch gesehen eigentlich totale Gegensätze. Wo siehst du denn Überschneidungen zwischen Rechtsextremismus und Ökologie?
Die Rechtsextremen haben in den vergangenen Jahren das Thema Umweltschutz für sich entdeckt. Und gerade jetzt bei dieser Anastasia-Bewegung werden ökologische Themen, Zauberwort Familienlandsitz, da werden wir noch drüber sprechen, das sind die Köder, um Menschen anzusprechen. Man denkt zunächst mal, wenn man Vertreterinnen und Vertretern dieser Bewegung begegnet, man begegnet Ökos, Alternativen. Aber dann von den Inhalten ist doch sehr schnell klar, dass es hier um antisemitisches Gedankengut, auch rechtsextremes Gedankengut geht. Und man darf eben nicht nur die Außenfassade ansehen, sondern muss auch wirklich auf den braunen Kern achten.
Auf den gucken wir auch, aber ich würde gerne erst nochmal auf den Titel gucken. Beim Stichwort Anastasia, da gibt es doch diese geheimnisumwitterte Zagentochter. Spielt die da irgendeine Rolle?
Nein, zunächst muss man sagen, es ist ja eine russischsprachige Buchreihe. Und für Russinnen und Russen hat natürlich Anastasia nochmal einen ganz besonderen Klang. Aber diese Anastasia ist eine, um die es jetzt geht, eine fiktive Gestalt. Das heißt, es ist eine junge Frau, die in Sibirien lebt, in der Taiga. Sie ist also nur leicht bekleidet, läuft barfuß durch den Wald, spricht mit Tieren, ernährt sich von Früchten und Nüssen, hätte einen Heilstrahl. Sie wird so als Erlöserfigur dargestellt. Und in diesen Bänden dieser zehnteiligen Buchreihe wird die Geschichte erzählt, dass ein Handlungsreisender auf einer seiner Reisen dieser sagenhaften Anastasia begegnet, sich in sie verliebt, ja, und sogar mit ihr zwei Kinder zeugt.
Also Basis ist quasi diese Buchreihe Anastasia. Autor ist ja Wladimir Mekre. Was will der eigentlich mit diesen Büchern erreichen?
Mekre hat ein ganz besonderes Anliegen. Also ich habe so den Eindruck, auf der einen Seite möchte er der russischen Seele und den Menschen wieder so eine Perspektive geben, Sinnhaftigkeit, Lebenssinn. Und er greift da auf, ich möchte sagen, gängige, esoterische, parawissenschaftliche Themen auch zurück. Und genau dieses Stichwort Familienlandsitz, das spielt ja bei dieser Bewegung eine sehr zentrale Rolle. Das erfreut natürlich ganz stark die russische Seele, also die heimische Datscha, auf die man sich zurückzieht. Aber das ist eben noch nicht alles. Wir müssen uns klar machen, Mekre hat diese Bücher geschrieben inmitten einer Umbruchssituation. Damals in Russland, die UdSSR ist zerfallen, vorsichtige marktwirtschaftliche Orientierung. Und das führte zu großen Verunsicherungen in der Bevölkerung und Angst natürlich auch vor der Globalisierung und den Folgen. Und da war jetzt so diese Perspektive Rückzug auf den kleinen geordneten Familienlandsitz, befreit von diesen globalen Mächten. Da kommen dann Verschwörungstheorien ins Spiel, wir werden noch drüber sprechen. Aber das ist sozusagen dieses Thema dieser Fiktion, den Menschen da irgendwie so eine Perspektive zu geben inmitten einer sehr von Umbrüchen geprägten Welt.
Jetzt ist die Buchreihe ja in Russland erschienen. Da stellt sich heute natürlich die Frage, gibt es da irgendwelche Verbindungen hin Richtung Wladimir Putin?
Interessant ist, dass in einem der Bände eben auch ein Schreiben von Russlanddeutschen an Wladimir Putin abgedruckt ist. Und da beklagen sich die Verfasser über die Prostitution, die Drogen, die Korruption in der westlichen Welt. Also da merkt man so eine typische anti-westliche Attitüde. Und Wladimir Putin wird wegen seiner Weisheit und Weitsicht gerühmt und gelobt. Anastasianer loben ihn auch nicht zuletzt deshalb, weil er eben in Sibirien Landflächen zur Verfügung gestellt hat, um eben solche Familienlandsitze zu gründen und entsprechend einzurichten. Gleichwohl muss man sagen, und dass Wladimir Putin natürlich nicht auf die Anastasia-Bewegung setzt, er setzt, wie wir wissen, natürlich viel stärker auf die russisch-orthodoxe Kirche, die diese Anastasia-Bewegung in Russland sehr, sehr kritisch beurteilt.
Wir werden auch noch mal aus christlich-theologischer Sicht da drauf gucken, das zum Abschluss unseres Gesprächs. Aber jetzt würde ich gerne nochmal dieses Stichwort Familienlandsitz aufgreifen. Das hast du jetzt schon mehrfach erwähnt. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Familienlandsitz, das ist das Zauberwort der Anastasia-Bewegung. Es geht um ein Hektar großes Grundstück, das eben der Selbstversorgung dienen soll. Es ist gedacht für eine Kleinfamilie, Vater, Mutter, Kind. Gleichgeschlechtliche Paare sind da gar nicht vorgesehen, auch nicht erlaubt. Und dort möchte man ja letztendlich einen Raum der Liebe schaffen. Das ist also diese Bezeichnung. Es ist mehr als ein ökologisches Projekt. Es soll ein innerweltliches Paradies geschaffen werden. Das heißt, mit der Errichtung von Familienlandsitzen und größeren Siedlungen soll ein entsprechender Wandel eingeleitet werden in ein, ja, man könnte sagen, goldenes Zeitalter, in das vedische Zeitalter. Die Vorstellung ist nämlich, dass wir uns in einem verschatteten Dasein befinden, im sogenannten okkulten Zeitabschnitt. Und jetzt wäre die Zeit reif, durch diese Familienlandsitze den Wandel einzuleiten und einem, ja, ich möchte sagen, goldenen vedrussischen Zeitalter entgegenzugehen.
Für das es aber keine historischen Vorlagen oder Bezugspunkte gibt.
Der Begriff vedrussisch ist auch ein, ich möchte sagen, fiktiver, mythologischer Begriff. Die Vorstellung, wonach es eben in vorchristlicher Zeit in Russland eine idealtypische vedrussische Kultur gegeben hätte. Es hat nichts mit den indischen Veden zu tun, die mit V geschrieben werden. Und Anastasia ist in diesen Büchern eine Repräsentantin dieser vedrussischen Kultur. So wird sie vorgestellt. Und sie berichtet eben dem Ich-Erzähler viele Einsichten, Weisheiten und gibt ihm auch Einblick in das Hintergrundgeschehen.
Und jetzt kritisierst du ja, dass diese Bücher frauenfeindliches, rassistisches, antisemitisches und antidemokratisches Gedankengut transportieren. Ich würde das gerne einfach mal der Reihe nach jetzt durchgehen. Wo siehst du denn frauenfeindliche Aspekte in diesen Büchern?
Es beginnt schon mit der ersten Begegnung dieses Ich-Erzählers mit dieser sagenhaften Anastasia. Es gleicht letztendlich einer Art Vergewaltigung, möchte ich sagen. Zum Zweiten, es wird hier ein Reinheitsideal einer Frau beschrieben, die eben dem Mann auch letztendlich dienen soll. Es sind also sozusagen klassische Rollenmuster, heutzutage würde man sagen wahrscheinlich Treadwives, die sozusagen dann eben die rückwärtsgewandten frauenlichen Tätigkeiten erfüllen sollen. Zum anderen gibt es hier auch rassistisches Gedankengut und da spielt die sogenannte Telegonie eine Rolle.
Das müsstest du mal erklären.
Genau, Telegonie ist so diese Vorstellung, wonach der erste Sexualpartner einer Frau ihren Kindern, die sie mit anderen Sexualpartnern zeugt, den Geist und das Blut aufstempelt. Und jetzt wird in den Büchern eben beschrieben, dass Frauen sich eben von diesen negativen sexuellen Einflüssen mit anderen Sexualpartnern reinigen könnten. Da wird also ein richtiges Reinigungsritual beschrieben. Und das sind natürlich teilweise sehr, sehr krude Vorstellungen. In den Büchern ist auch dann davon die Rede, dass zum Beispiel ein Ehepaar mit weißer Hautfarbe aufgrund telegonischer Einflüsse dann auch ein dunkelhäutiges Kind bekommt, ne? Also was sozusagen auch eher abwertend in dem Kontext beschrieben ist. Und das meine ich eben mit diesem Rassismusvorwurf, das ist sehr problematisch. Ein weiterer Vorwurf betrifft den Antisemitismus.
Genau, da sagst du ja, findet sich auch in den Büchern wieder.
So ist es, das ist immer ein Streitpunkt mit Anastasianern, wenn die in meinen Vorträgen sitzen. dass gesagt wird, nein, in den Büchern gäbe es keinen Antisemitismus. Und manche Leserinnen und Leser bestreiten das ebenfalls. Nun ja, das liegt daran, dass sie oftmals nur Band 1 und Band 2 gelesen haben. Aber in Band 6 und 7 geht es wirklich zur Sache. Da finden sich stereotype antisemitische Aussagen, wonach Juden eben geldgierig sein, Wucher betreiben würden und sogar auch Einfluss auf die Regierungen hätten.
Stichwort Oberpriester?
Ein weiterer Gesichtspunkt, genau mit dem Oberpriester. Es ist so die Vorstellung, und da kommt eine Verschwörungserzählung ins Spiel, wonach eben eine Gruppe von sogenannten levitischen Priestern, und das sind nun mal jüdische Tempelpriester, eine Clique mit einem Oberpriester an der Spitze, Anastasia als Erlöserfigur aus dem Weg räumen wollten. Und sie sind letztendlich die geheimen Drahtzieher, die bösen Drahtzieher des Weltgeschehens.
Also das klassische Muster von Verschwörungsmythen. An der Spitze der Pyramide stehen die vermeintlichen jüdischen Superverschwörer.
So ist es. Wenn man sich solche Verschwörungserzählungen anschaut, dann merkt man oft sehr schnell, dass da ein tiefer antisemitischer Kern auch enthalten ist. Und das ist jetzt hier bei diesen Verschwörungstheorien bei Anastasia deutlich der Fall.
Und du sagst, über diese Bücher werden auch antidemokratische Inhalte transportiert. Welche sind das?
In der Tat werden antidemokratische Überzeugungen verbreitet. Das heißt, die Demokratie wird als Irokratie verächtlich gemacht. Hinzu kommt auch noch deutliche Abwertung der Bedeutung der Medien. Also das sind natürlich alles Themen, die wir heute auch auf Querdenker-Demonstrationen beobachten konnten. Dieses ganz starke Medienbashing, was betrieben wird, also gegen die Öffentlich-Rechtlichen. Und das sieht man eben auch in diesen Anastasia-Büchern.
Du hältst auch fest, dass die Anastasia-Bewegung, ich sag's mal vorsichtig, ein eher schwieriges Verhältnis zur Medizin hat. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
In der Tat, ich beobachte, dass bei Anastasianern insbesondere die sogenannte germanische Neue Medizin hoch im Kurs steht. Also wir müssen nochmal unterscheiden, es gibt natürlich Leserinnen und Leser dieser Bücher und dann gibt es solche, die dieses Gedankengut in die Praxis überführen möchten. Und ich beobachte bei denen, die dieses Gedankengut in die Praxis überführen möchten, auch eine große Affinität zu dieser germanischen neuen Medizin, die in den Büchern allerdings jetzt nicht explizit vorkommt. Aber man meint, es ist so ein ursprüngliches Heilwissen. Worum geht es in der germanischen neuen Medizin? Sie geht zurück auf Gerdrike Hamer, der behauptet hatte, Krebs würde monokausal durch ein Schockerlebnis ausgelöst. Er sprach dann noch von 5 biologischen Naturgesetzen. Und es gibt eben in diesem Kontext auch eine Verschwörungserzählung, die Hamer in die Welt gesetzt hat, wonach eben Jüdinnen und Juden sich dieser neuen germanischen Medizin bedienen würden und geheilt würden. Und die anderen, also alle Nichtjuden, würden dann durch Bestrahlungen getötet.
Auch das Thema Bildung ist im Hinblick auf Anastasia eins, was du da in den Blick hast. Was gibt's da zu beobachten?
In Band 6 dieser Buchreihe wird die sogenannte Schetinin-Schule vorgestellt in Tekos im Kaukasus. Sie wurde begründet von Michail Petrovich Schetinin, ein Stalinist, ein Fan von Uniformen. Und diese Schule bestand eben bis 2019. Sie wird in diesem 6. Band der Anastasia-Buchreihe beschrieben. Und es geht darum, dass Kinder in ganz jungen Jahren von klein auf eigentlich schon das gesamte Wissen in sich tragen würden. Und das bedeutet, dass die Kinder sich wechselseitig unterrichten. Das heißt, die Jüngeren, die Älteren. Diese Schetinin-Schule ist insofern umstritten, wie gesagt, 2019 wurde sie geschlossen, weil von Anfang an auch Kampfsport eine wichtige Rolle spielte. Der Tagesablauf für die Kinder wirklich von früh morgens bis abends um 9:30 erfolgt ist. Keine Zeit für freies Spiel. Und wir haben jetzt in Deutschland inzwischen auch Anbieter, die diese sogenannte Schetinin-Pädagogik deutschlandweit im deutschsprachigen Raum verbreiten möchten. Und diese Akademie, die gegründet wurde, Internationale Schulsport- und Kunstakademie, ISKA abgekürzt mit Postfachadresse in Berlin, hat auch vor oder hat es schon gemacht, einzelne Grundstücke bei dieser ehemaligen Schetinin-Schule zu erwerben. Ein weiterer wichtiger Protagonist dieser alternativen Pädagogik, wie man so schön sagt, ist ein Österreicher, Ricardo Leppe, Zauberkünstler, Gedächtnistrainer. Er meint, es würde genügen, Kinder 2 Stunden am Tag zu unterrichten, anschließend eben Kunst-, Sport- oder Musikunterricht. Er selbst findet die Anastasia-Buchreihe toll, er macht daraus keinen Hehl. Er ist auch ein Anhänger der germanischen Neuen Medizin und er wird eben in der Szene der rechten Esoteriker als Bildungsevoluzer gehypt. Er ist viel mit Vorträgen unterwegs, er tritt auf bei größeren Online-Esoterik-Kongressen und ich glaube, das ist schon ein sehr zentrales Thema. Wir merken ja in der Bildung oder was die Schule angeht, eine tiefe Verunsicherung. Die staatliche Schule ist stark unter Druck. Manche sagen, es ist noch viel Luft nach oben. Und jetzt gibt es die Versuche eben von rechten Esoterikern, und da zähle ich nun mal Ricardo Leppe auch dazu als Anastasia-Anhänger. Man nimmt jetzt sehr stark die Bildung ins Visier. Und das ist, denke ich, ein großes Problem.
Du hast es ja jetzt auch immer wieder mal schon anklingen lassen. Die Anastasia-Bewegung ist eigentlich ein Akteur in einem größeren Netzwerk, so würde ich das mal wiedergeben. Welche ihrer Verbindungen hältst du denn für besonders problematisch?
Die Verbindungen sind eben bei einzelnen Protagonisten dieser Anastasia-Bewegung deutlich. Wir müssen uns klar machen, es ist ja keine geschlossene Gruppierung, sondern sie ist eher fluide. Sie ist unheimlich anschlussfähig in verschiedene Bereiche hinein. Und ich beobachte bei einzelnen Akteuren, ich denke da insbesondere an Frank Willi Ludwig, der das Urahnenerbe Germania gegründet hat, in Anlehnung auch an Heinrich Himmlers SS-Ahnenerbe. Also da merkt man schon, in welche Richtung das geht. Er hält da also auch Vorträge, wenn man sich einzelne Aufrisse dieser Vorträge anschaut, findet man so Formulierungen wie: am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Es ist die Rede von Aryan. In den internen Schriften sieht man massenweise Hakenkreuze. Da sagt er natürlich, nein, das ist die Swastika. Aber es fehlt natürlich da eine deutliche Abgrenzung. Und es gibt dann noch andere, die auch Bezüge eben zur sogenannten Reichsbürgerbewegung haben. Einzelne dieser Akteure, die Betreiber von Familienlandsitzen, ich denke da insbesondere an Mike Schulz, der Veda Elysia betreibt in Wien-Rode im Harz, der eben da auch Bezüge hat zur identitären Bewegung, da auch bei Demonstrationen auch war und bei NPD-Demonstrationen. Das war damals die Partei, sie heißt ja inzwischen derzeit Heimat, also das ist ja auch ein Sehnsuchtsbegriff für manche und dieser Begriff wird dann natürlich auch ganz stark desavouiert durch solche Aktivitäten.
Das heißt, diese Netzwerke, würdest du sagen, bestehen vor allem in personellen Überschneidungen zwischen Anastasia und rechten, rechtsoffenen, rechtsextremen Bewegungen und die Problematik ist auch, dass da eine unzureichende Abgrenzung nur stattfindet, wenn überhaupt.
In der Tat, das ist genau dieses Problem, diese personellen Vernetzungen, die man eben auch beobachten kann. Man muss wirklich sich diese einzelnen Personen und ihre Vernetzungen genau anschauen. Es ist sicherlich nicht bei allen der Fall. Manche versuchen sich auch abzugrenzen, indem man eben sagt, wir wollen kein rassistisches Gedankengut. Aber da fangen ja die Probleme schon an. Wenn das in den Büchern enthalten ist, müsste man sich da distanzieren. Und das kann ich keine Distanzierung erkennen. Und genau das ist das Problem. Hinzu kommt, dass diese Anastasia-Bücher, ich habe das etwa in München im vergangenen Jahr beobachtet, dass einzelne Bände ganz selbstverständlich auf dem Büchertisch bei Esoterikmessen ausliegen. Und man sieht, wie dieses Gedankengut auch in die Esoterik-Szene hinein diffundiert. Wir sehen, wie dieses Gedankengut in die, ich möchte mal sagen, sogenannte Freilerner-Szene diffundiert. Das sind also Menschen, die sagen, die Kinder sollen nicht durch Homeschooling oder nicht in die Regelschule geschickt werden, sondern sie sollen selber entscheiden, was sie lernen möchten. Und da gibt es eben auch Instrumentalisierungsversuche. Und das Gedankengut diffundiert eben gerade auch in den Bereich Ökologie bis hinein eben auch in das Thema sozial-utopische Lebensgemeinschaften. Also wir sehen diese Themen, das sind ja alles sehr positive Anliegen, die man auch ernst nehmen muss, aber die werden dann natürlich durch solche Angebote ganz stark desavouiert und da wird es, denke ich, gefährlich.
Dann würde ich zum Abschluss nochmal dich als christlichen Theologen auch fragen. Und zwar, es fielen ja so Stichworte, das innerweltliche Paradies oder ein anderes Thema, der Umgang mit Leiden. Das sind ja Themen, zu denen auch Religionen sich äußern. Dann würde ich zum Abschluss noch mal gerne deine Perspektive als christlicher Theologe aufrufen. Stichwort innerweltliches Paradies, Umgang mit Leiden. Das, was jetzt im Laufe unseres Gesprächs so gefallen ist, das sind ja Themen, zu denen alle Religionen auch irgendetwas sagen. Wie würdest du denn die Anastasia-Bewegung theologisch einordnen?
Die Anastasia-Bewegung oder, wie ich es gerne sage, der Anastasianismus als ideologischer Kern enthält auf der einen Seite sehr stark esoterisches, parawissenschaftliches, völkisch-religiöses Gedankengut. Und das ist sozusagen auch ein Unterschied zum christlichen Glauben. Also in dieser Bewegung wird ein nicht egalitäres Menschenbild vertreten. Also es wird nicht von der Gleichheit aller Menschen ausgegangen. Das ist schon mal ein Problem. Zum Zweiten, die Figur der Anastasia tritt doch sehr stark an die Stelle von Jesus Christus. Das ist für den christlichen Glauben ja Kern und Stern des Glaubens. Und zum anderen müsste man auch noch mal die Begriffe Natürlichkeit und Reinheit genauer kritisch in den Blick nehmen. Denn da sind genau die Einfallstore gegeben für rassistisches Gedankengut, antisemitisches Gedankengut. Und was hinzukommt, also diese Vorstellung mit dem Familienlandsitz, Versuche, das Paradies auf Erden zu erzeugen, sind immer ein wahnsinnig hoher Anspruch. Und es gibt ja die bekannte Aussage, alle Versuche, das Paradies auf Erden zu errichten, hat unweigerlich in die Hölle geführt. Also das heißt, die Frage ist, kann der Mensch tatsächlich ein Paradies aus eigener Kraft heraufführen, erschaffen? Als christlicher Theologe bin ich da sehr skeptisch und sage, das bleibt Gott vorbehalten. Das ist Chefsache.
Die Anastasia-Bewegung ist für die Hörerinnen und Hörer unter Ihnen, die gerade aus Thüringen kommen oder dort sind, auch dort vertreten. In Kursdorf ist die Talmühle in Ihrem Besitz. Und insofern zeigt sich auch, das Thema ist ja lokal durchaus relevant. Herzlichen Dank, Matthias, für diese Einblicke.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ihnen, liebe Zuhörende, danke ich für Ihr Interesse und ich freue mich, wenn Sie uns bei Hörenswertes im Bistum Erfurt weiterhin begleiten. Die nächste Episode erscheint in 2 Wochen. Wenige Tage vor Weihnachten lade ich Sie dann ein, die biblischen Weihnachtserzählungen einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Bis dahin, machen Sie es gut.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.